Wo werde ich einmal sein? Also die Ewigkeit. Wir im Advent, jetzt in der Novemberzeit machen wir sich Gedanken über Sterben, überall ARD macht sich Gedanken und alles, redet über Sterben. Und da muss man auch fundamental einfach Gedanken weiter sagen und geben, was ist wirklich mit dem Leben oder was ist mit dem Sterben. Ich werde nie vergessen, weißt du, unsere Kultur ist ein bisschen anders. Da bin ich in Russland, in Moskau irgendwo und wir essen und da ist eine Schwester hat uns eingeladen zum Essen und sehr gut gekocht und da hängt ein Bild, da ist ihr Mann und dann sage ich, und schön, also mit Girlanden geschmückt dieser Mann, sage ich, wo ist dein Mann? Der ist bei Jesus. So, die nächste Person frage, sind wir wieder irgendwo und dort gab es sehr viele Witwen und also wo die Männer oder auch die Frauen nicht mehr da waren, die hängen dann an der Wand, diese lieben Personen und die sagen immer, die sind bei Jesus. Unsere Lieben, wenn sie sterben, sie sind nicht in der Hölle, sie sind nicht im Jenseits irgendwo, sie sind bei Jesus. Und das ist wichtig, dass wir wissen, wo sind unsere Lieben, wo sind wir eines Tages. Und ich werde auch einmal bei Jesus sein. Unsere Toten leben, das ist meine Botschaft hier für heute. Und bevor ich darüber was sage und weiter eingehe, lade ich ein für morgen. Morgen ist Fortsetzung, Gott ist immer noch auf dem Thron, Gott ist immer noch der Herr. Und dann am Sonntag früh wird das Thema sein, du bist für die Ewigkeit bestimmt. Du hast eine ganz klare, harte Bestimmung, du bist für die Ewigkeit bestimmt. Dieses Leben ist nur ein Durchgang. Du bist für die Ewigkeit bestimmt und deshalb lebe so, als wenn es hier dein letzter Tag wäre. Du solltest also so leben, als wenn es heute dein letzter Tag wäre. Was würdest du tun, wenn du wüsstest, also morgen muss ich abfahren. Morgen werde ich abgerufen, morgen kommen die Engel und die tragen mich in Abrahams Schoß. Ich bin bei Jesus dann. Was würdest du tun, wenn du das wüsstest, ich muss morgen abdanken, ich muss morgen Abschied nehmen. Also wir sollten leben, als wenn es der letzte Tag wäre. Wir haben auf der Bibelschule, in der Predigtvorbereitung und so weiter vom Spörtchen etwas gelernt. Spörtchen hat immer gesagt, auch für die Pastoren, Prediger, predige, als wenn es deine letzte Predigt wäre. Ich möchte weiter sagen, lebe, als wenn es deine letzte Stunde wäre, dein letzter Tag, deine letzte Gelegenheit. Und wenn wir das mal bewusst werden, wir leben für die Ewigkeit, würden wir ganz anders leben wieder. So, unsere Toten, sie leben. Da sollten jetzt alle Mörder, alle Verbrecher erschrecken und alle Trauernden wissen, unsere Toten leben. Und das ist gut zu wissen. Das ist gut so. Und also plötzlich stellen wir vor, plötzlich steht der Ermordete vor dem Mörder und sagt, du, was hast du mir angetan? Du hast mich aus dem Leben befördert. Also, weil die Toten leben, die Toten können nicht sterben. Wir sind mit Unsterblichkeit geimpft. Gott hat uns seinen Geist eingehaucht und der Mensch wurde eine lebendige Seele und seitdem hat er nicht mehr aufgehört, eine lebendige Seele zu sein. Stell dir mal vor, du stehst vor deinem Mörder und sagst, guck mal, was hast du mir angetan? Und wir werden, das wird das Gericht sein. Plötzlich stehen wir gegenüber dem anderen, der uns bestohlen hat, uns belogen hat. Aber es ist auch gut für die Trauernden, also das sage ich immer wieder am Grab, wir müssen nicht trauern, wir haben nicht zu trauern, sondern sie sind heimgegangen. Sie sind heimgegangen. Hier sind wir nicht zu heim, zu daheim. Wir sind hier auf der Brücke zum Leben. So, der Tod ist nur ein Übergang von der sichtbaren Welt in die unsichtbare Welt. Der Tod. Und da müssen die Christen sich ein bisschen korrigieren. Die Christen sind irgendwie falsch programmiert, vor allem evangelikale Christen. Seit dem Sündenfall muss der Mensch sterben. Der Mensch muss seit dem Sündenfall nicht sterben. Der Mensch hätte auch vorher sterben müssen. Das Weizenkorn ist vorher schon in die Erde gefallen und gestorben, um aufzugehen. Auch im Paradies gab das Sterben. Also das Sterben ist nicht gekommen mit dem Sündenfall, sondern der Mensch wurde sterblich Gott gegenüber, der Ewigkeit gegenüber. Und das hat nichts mit diesem Leben zu tun. Also der erste Tod, die Bibel spricht vom ersten und dem zweiten Tod. Der erste Tod ist was ganz Natürliches, müssen alle durch. Da brauchen wir uns gar keine Gedanken machen. Und auch du kannst dich 10-mal bekehren und 100-mal taufen lassen, du wirst trotzdem sterben. Aber Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stirbe. Noch ganz nebenbei möchte noch ankündigen, weil ich aber auch über Taufe spreche. Taufe ist auch ein Stück Sterben. Wenn ich stirbt, bevor er stirbt, verdirbt, wenn er stirbt. Also wichtig ist, dass du vorher dein Leben abgeschlossen hast, dein Leben in richtige Hände gelegt hast und so weiter. Wir haben am 31. Dezember, das ist der letzte Tag in diesem Jahr, gegen 10 Uhr, also 22 Uhr, haben wir Taufgottesdienst. Wer getauft werden möchte, kann also getauft werden. Der darf sich anmelden und so weiter. Es ist besser, den Weg des Gehorsams zu gehen. Jesus sagt, wer an mich glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Es geht also um unsere Seligkeit. Dieses Leben ist also Vorbereitung für das andere Leben. So, also Sterben gab es auch schon im Paradies vor dem Sündenfall, Millionen von Jahren vor dem Sündenfall. Das irdische Sterben ist kein Sterben, es ist nur ein Übergang. So, deshalb träumt man, Leute, die eine angeblich jenseitige Erfahrung machen, die sind in einem Tunnel und sehen am Ende das Licht und das Licht holt sie ab. Also es ist nur ein Übergang und das ist etwas ganz Normales und nichts Schreckliches. Es ist das Normalste vom Leben, so wie geboren werden, so ist Sterben eines der normalsten Dinge. Das passiert allen, müssen alle durch. Sogar die, die entrückt worden sind, angeblich entrückt worden sind, sogar die zwei Zeugen, die müssen auf diese Erde kommen und die Bibel sagt, um zu sterben. Also wenn du entrückt wirst, jetzt vielleicht jetzt und Jesus ist noch nicht gekommen, könnte ja passieren, dass du so fromm bist, dass du dich dann in Luft auflöst und weg bist von dieser Welt. Das kann passieren. Dann musst du trotzdem runterkommen, um hier zu sterben. Das sind die zwei, die entrückt worden sind, entweder Henoch und Elia. Man nimmt man an, also Henoch und Elia. Wir müssen diesen Weg gehen, den Weg des Todes. Das ist das Natürlichste. Sonst können wir nicht überkleidet werden. Sonst können wir nicht verwandelt werden. So, das Weizenkorn fällt in die Erde. Das war ja Millionen von Jahren vorher, bevor der Sündenfall passierte. Und das ist das Normalste bis heute und hat sich daran noch nichts geändert. Es ist ein ewiges Gesetz Gottes. Dem Menschen ist gesetzt, einmal zu sterben. Und darüber unterhalten wir uns. Und deshalb sagt auch Jesus ganz klar, fürchtet euch nicht vor denen, die euch töten können. Sie können euch nur das Leben nehmen, aber sie können nicht eure Seele nehmen. Sie können euren Geist nicht nehmen. Ihr habt etwas, das euch nicht genommen werden kann. In Lukas Kapitel 12, Vers 4, da sagt Jesus, ich sage aber euch, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts mehr tun können. Das ist ganz wichtig, dass du das merkst. Also das Leben nach dem Tod, also unser Lieben sterben nicht, ist meine Botschaft. Und danach nichts mehr tun können. Die Krankheit kann dir nichts mehr tun, der Tod kann dir nichts mehr tun, die Diebe können dir nichts mehr stehlen, das Leid kann dir nicht mehr beikommen. Du bist hier entbunden, abgenabelt von dieser Welt. Deshalb ist der Tod da, dass wir uns abnabeln. Eine einzige Seele zu retten, und deshalb sagt Jesus, die Seele ist so wichtig. Was nützt es, wenn der Mensch die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seiner Seele? Eine Seele zu retten ist so viel wie eine Welt retten. Mehr wert als die ganze Welt. Und das lohnt sich deshalb, dass man für seine Seele sich sorgt, hier auf dieser Erde. Nicht nur für den Körper. Der Körper zerfällt, der Körper bleibt hier. Der Körper wird Schrott, kommt auf dem Schrottplatz irgendwo, auf dem Friedhof. Und die Erde ist ein großer Friedhof, der um die Sonne kreist. Das ist die Erde. Hier sind alle noch gestorben. Alle. Guck mal, wenn wir so Stammbaum lesen, er wurde geboren, zeugte Söhne und Töchter und starb. Er wurde geboren, zeugte Söhne und Töchter und starb. Wurde geboren, zeugte Söhne und Töchter und starb. Alle. Also die Geschichte bis heute und es wird weitergehen. Also der Mensch zeugt und wird geboren und dann stirbt er, dann lebt er. Und die Frage ist, was hat er dann aus seinem Leben gemacht? Das Geheimnis des menschlichen Lebens ist nicht nur, dass wir gelebt haben, sondern dem Leben Sinn gegeben haben. Ich muss von dieser Welt gehen. Du musst von dieser Welt gehen, früher oder später. Junge Leute können sterben, alte Leute müssen sterben. Und da kommt man nicht vorbei daran. Die Welt ist eigentlich da programmiert. Unsere Toten leben weiter. Und zwar ihre Seelen leben weiter. Und was du für deine Seele getan hast, hast du für die Ewigkeit getan. Deshalb heißt es in der Bibel, sammelt Schätze, die im Himmel sind, was du für deine Seele getan hast. Du kannst also deine Seele jetzt sich hängen, bammeln lassen, durchhängen lassen, oder du kannst deiner Seele Freude bereiten. Ein Glas Wein bereitet der Seele Freude, steht einmal in der Bibel. Also die Seele wird erheitert. Und wir sollten viel mehr wir sollen jetzt nicht saufen und Alkohol trinken. Und jemand soll jetzt einen Anlass nehmen und sagen, Pastor Matthäus hat gesagt, ich soll ein Glas Wein trinken. Nein, aber in der Bibel steht es, wenn du traurig bist, und deshalb sagt Paulus dem Timotheus, trink auch mal ein Gläschen Wein und nicht immer Selters. Wir sollen Freude haben. Aber kann Wein allein Freude geben? Kann Vergnügen allein der Seele Freude geben? Aber wir sollen für die Seele erfreuen. Wie kann ich meine Seele erfreuen? Wie kann ich meine Seele erfreuen? Ich weiß, dass du das wissen willst. Wir wollen das alle wissen. Wie kann ich meine Seele erquicken? Und die Bibel sagt, du erquickst meine Seele. Da fängt ja schon die Erquickung. Und zwar, wenn wir was Positives hören, was uns erfreut. Manchmal kann man vor einem Bild stehen und ich bin mal in Louvre gewesen, da stand eine Person schon den ganzen Tag vor diesem Bild und hat immer nur geguckt und immer wieder was Neues entdeckt. Weißt du, an einem Bild, an einem Wort Gottes, an einem Gedanken, da kannst du hängen bleiben. Und du erfreust dich, Mensch, so ein toller Gedanke. Speise für deine Seele. Was kann Speise für deine Seele leben? Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Also, was können wir für die Seele tun? Meine Seele lebt weiter. Und ich soll meiner Seele einen Sinn geben. Und dir soll es so gehen, wie es deiner Seele geht. In der Ewigkeit. Und da entscheidest, wie ist deine Seele hier gegangen? Und wie es deiner Seele hier gegangen ist, so wird es auch drüben deiner Seele gehen. Bist du hier depressiv, schwermütig, traurig gewesen? Bist du hier bitter gewesen? Bist du hier beleidigt gewesen? Bist du hier happy gewesen? Wie warst du hier? Hast du hier alles verdrängt nur? Weißt du, man kann alles verdrängen mit einem Glas Wein oder mit Drogen oder mit was weiß ich. Wir können die Dinge verdrängen. Wir lassen vieles nicht an unsere Seele ran. Meine Seele schreit nach Gott. Und was ist das? Ist Geborgenheit, ist Friede, ist Liebe, ist Licht, ist Leben. So, die Seele ist süchtig. Sucht kommt ja, passiert in der Seele. Die Seele sucht. Und solange die Seele nicht gefunden hat, nicht das gefunden hat, was er sucht, ist süchtig. Und der Mensch wird süchtig davon. Aber manchmal braucht der Mensch auch eine kleine Krücke, eine kleine Hilfe, einen kleinen Anstupser, dass er wieder lacht. Oder man muss ein bisschen kitzeln. Freudig, lache und so weiter. Das passiert also. Nach dem Tod können die Bösen einem nichts mehr anhaben. Also, fürchtet euch nicht, hat Jesus gesagt. Nach dem Tod können die Verfolger, die Verbrecher, können die Kritiker nichts mehr anhaben. Danach leben wir in einer ganz anderen Dimension. Aber meine Seele geht rüber. Den Körper lasse ich hier. Meine Seele kriegt ein anderes Gewand, anderes Kleid, anderes Format. Weißt du, wir bekommen, wenn wir nachher in der Ewigkeit sind, ein ganz anderes Format. Ich werde von einem Stern zum anderen vielleicht fliegen. Oder ich werde bestimmte Dinge tun, also die ich hier für unmöglich gehalten habe, die hier gar nicht denkbar waren. Wir werden bei dem Herrn sein alle Zeit, sagt die Bibel. Und ich spreche jetzt hier ganz bewusst für Erlöste und für Kinder Gottes, die wissen um das Heil ihrer Seele. Welch Glück ist erlöst zu sein, Herr, durch dein Wort. Welch Glück. Das ist also ein Glück. Nach dem Tod, also unser Totenleben ja weiter, danach kann uns das Böse nichts mehr anhaben. Die Krankheit kann uns nicht mehr verfolgen. Die Krankheit kann uns nicht mehr anstecken. Dort gibt es keine Krankheit. Im Jenseits gibt es keine Krankheit. Das ist nur für die Erde, für diese Welt. In der Offenbarung, in den letzten Versen der Bibel, des Neuen Testamentes steht es, und da wird kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei, kein Tod, nichts mehr da sein. Unser Totenleben anders weiter. Danach, wenn das alles hier vorbei ist, kann uns auch der Teufel nichts mehr anhaben. Der Teufel kommt uns nicht mehr nach. Hier werden wir tagtäglich bedrängt. Unsere Toten leben weiter und der Teufel kann uns nicht mehr halten. Der hat keine Macht mehr. Deshalb hat Jesus das Gefängnis auch gefangen geführt. Also, dir kann nichts mehr anhaben. Das für mich ist ein gutes Gefühl. Also, ich bin so sicher und stolz und sage, guck mal, rutsch mir den Buckel runter. Nach mir die Sintflut. Das ist alles, die ganze alte Welt ist untergegangen. Und ich fange in einer ganz neuen Welt an zu leben, so wie dieser Noah. Der stieg runter vom Berg Ararat und fing ganz neu zu leben. Ganz neu sein Leben zu gestalten. Das, was er noch von früher wusste, hat er gebraucht, aber der hat auch ganz neue Wege angefangen. Und das Erste, was unser Noah gemacht hat, der hat Wein angebaut und hat sich betrunken. Das probiert und sagt, es schmeckt wunderbar und so weiter. Du siehst, das ist das Erste. Vor der Sintflut gab es keinen Wein wahrscheinlich. Diesen Gärungsprozess. Und das wurde hier erst nach der Sintflut entdeckt. Nach der Sintflut, nachdem das alles vorbei war, sind verschiedene Dinge neu gewesen. Der Mensch hat auch ganz eine neue Ernährung bekommen wahrscheinlich. Vorher haben sie nur Körner gegessen und hinterher, nach der Sintflut, hat der Mensch auch Fleisch gegessen. Gott erlaubt auch den Menschen, Fleisch zu essen. Also ein ganz anderes Leben, ganz anderes Format, nicht mehr so wie vorher. Und genauso, wenn wir rüber sind auf die andere Seite, wir werden ein anderes Leben führen. Danach wird es kein Leid mehr sein, keine Sorge mehr sein, keine bösen Menschen wird es mehr geben. Stell dir mal vor, kein Hass, keine Bitterkeit, keine Zwietracht, kein Streit. Fantastisch. Paradies auf Erden. So, das irdische und das natürliche Leben sind sind lebensnotwendige Dinge. Auch das Sterben ist etwas Lebensnotwendiges. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen und dann kann es aufgehen. Und nur durch den Glauben an die Unsterblichkeit erfasst der Mensch den Zweck seines Lebens hier auf dieser Erde. Ich lebe für eine andere Welt. Ich komme aus einer anderen Welt und wir kommen alle aus einer anderen Welt. Wir sind schon da gewesen, zwar nicht auf dieser Erde, aber wir waren bei Gott. Mit meinen Enkeln fahre ich mal vorbei. Also beide Enkel, ist interessant, wie Kinder manchmal reden. Kinder reden manchmal biblisch. Biblischer als manche Erwachsene. Und da sitzen die zwei und da fahre ich hier an der großen Kirche vorbei. Dann fragen sie, wie alt ist die Kirche? Ich sage, bestimmt 120, 150 Jahre. Wo waren wir, als die Kirche gebaut wurde? Dann fragt der eine den anderen, wo war ich, als die Kirche gebaut wurde? Dann sagt der Kleinere, ich war bei Gott im Himmel. Ich fand den Gedanken ganz toll. Wo war ich, bevor das und das und das passierte? Ich war bei Gott im Himmel. Und jetzt, wo sind meine Lieben? Sagen unsere russischen Schwestern, bei Jesus. Verstehst? Wir kommen von Gott und wir gehen zu Gott. Wo sind unsere Toten? Und wo gehe ich? Dieses Leben geht vorbei, so oder so. Ob du im Rollstuhl sitzt oder auf die Stelzen gehst oder auf die Beine stehst, egal wie, wir sind hier nur zu ertragen, zu reifen, zu wachsen, mündig zu werden, loszulassen, so viel wie möglich. Denn wir nehmen nichts mit. Unsere Toten, wo sind sie? Armut kann mir nichts mehr anhaben. Reichtum kann mir nichts mehr anhaben. Erfolg kann mir nichts anhaben. Die Titel können mir nichts anhaben. So, ich bin hier auf dieser Erde, um einfach nachzudenken. Und deshalb betet der Mann in der Bibel, Herr, lehre uns zu bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Das war auch der Vater Abraham, obwohl er so reich war und so weiter. Er suchte immer die Stadt, wo Gott der Baumeister ist. Und das Letzte, was er hier überhaupt sich als Eigentum erwarb, war eine Grabstätte bei Hebron. Dort war seine letzte Ruheplatz. Das ist das einzige Grundstück, das er sich erworben hat. Das ist die einzige Bleibe, die wir haben. Nur ein Grabstein. Wie viel Erde braucht der Mensch? Tolstoi hat eine ganz schöne Geschichte erzählt. Da ist ein Großgrundbauer, ein geiziger Bauer, der immer mehr haben will, haben will, haben will, haben will, will. Und dann hört er in Kasachstan, ist Land zu verkaufen. Und da kannst du so viel Land kaufen, was du umwandern kannst. Also, und da sitzen diese Scheichs und Khans und so weiter, die sitzen da und sagen, gut, du kannst das Land, alles was du heute, bevor die Sonne untergeht, umwandelst, das gehört dir. Und da ist ein Mann, der also Land haben will, dann sieht er, das ist noch gutes Grundstück und das umwandelt er und das umwandelt er. Und in letzter Minute kommt er und also wirft sich da am Boden, berührt den Ausgangspfosten, aber dann sagen die Leute, wie viel Erde braucht der Mensch? Nur so viel, um zu begraben zu werden. Nur so viel Erde. Du brauchst nicht mehr was auf dieser Welt. Du brauchst nur so viel Erde, um hier einen Ruheplatz zu finden. Und Abraham hat sich so einen Ruheplatz erworben. Aber das ist nicht eine bleibende Stadt. Ich bin nicht da unten. Weißt du, manche Leute glauben, ich würde nach drei Tagen auferstehen. Ich bin jetzt natürlich nicht Jesus. Aber es gibt Leute. Ich habe eine Wette in Süddeutschland, in Stuttgart, die Korntaler, die haben sich auch im Ölberg jetzt Gräber gekauft und wollen dort begraben werden, und dergleichen, also verrückte Leute. Und die glauben, dass wenn ein Christ stirbt, nach drei Tagen steht er auf. Ich gebe euch 10.000 D-Mark damals. Wenn jemand von euch gestorben ist, wir graben am vierten Tag auf und wollen mal sehen und so weiter, ob der noch unten liegt. Aber die sind nicht einverstanden gewesen, die waren nicht sicher. Die glauben, dass man aufersteht am dritten Tag. Nein, der Körper bleibt hier, kannst machen, was du willst. Kannst machen, was du willst, der bleibt hier, der ist für die Erde geschaffen. Und deshalb alles, was irdisch ist, alles, was menschlich ist, alle menschlichen Institutionen, das ganze System, in dem du drinsteckst, das bleibt alles hier. Das bleibt alles hier. Ich musste mal in Zehlendorf eine Frau mal beerdigen, wohlhabende Frau, die hat halbes Schloss gehabt, die hat also Sachen gesammelt, also Reptilien gesammelt, alles möglich. Ja, und schöne, tolle Sachen gehabt. Und jetzt kommen die Kinder, die sagen, das wollen wir gar nichts haben, das geben wir alles dem Naturkundemuseum und so weiter und den Rest fahren wir zum Müll. Das wollen wir alles gar nicht haben. Und du siehst also, und die Frau hat gesammelt. Richtig so, wie ein Hamster. Also überall, jedes Zimmer, das ganze Haus voller wertvolle Sammelstücke. Aber die Kinder sagen, das ist alles Ramsch, das ist nicht unser Leben, nicht unser Menier. Was wollen wir denn? Das bleibt alles hier. Das bleibt alles hier. Alles, was du dir erarbeitet hast, erkämpft hast und so weiter. Der ist gestorben und der ist gestorben und so weiter. Alle, letztendlich, wenn du so die ganze Liste durchgehst, du wirst keinen finden. Napoleon ist gestorben, Hitler ist gestorben, Stalin ist gestorben, Mao Zedong ist gestorben und die, die jetzt noch leben, Merkel wird sterben und Obama wird sterben. Und von allem steht, John F. Kennedy ist gestorben, erschossen, manche werden erschossen und sterben eines unnatürlichen Todes und manche sterben eines natürlichen Todes. Viele sind als Märtyrer gestorben. Und die Märtyrer haben einen ganz besonderen Platz. Die Frage ist, wo sind unsere Seelen? Wir haben das fünfte Siegel und das sind die Seelen unter dem Altar. Das sind die Märtyrer, die ihr Leben für Gott gelassen haben. Die haben einen besonderen Platz, einen besonderen Siegel sogar vom lieben Gott. Die sind besonders gesegnet. Also deshalb war es für die ersten Christen ein Privileg, als Märtyrer in die Ewigkeit einzugehen. Die wollten sterben. Ein Hippie kommt zu mir und sagt, Herr Madudis, ich muss Ihnen eine Wahrheit sagen, ich bin geboren, um zu sterben. Zuerst habe ich gedacht, nee, was redet denn für dummes Zeug? Aber das stimmt, ich bin der Sache nachgegangen. Vom ersten Tag meiner Geburt beginnt mein Sterben. Ich bin geboren, um zu sterben. Mit dem ersten Schrei, ich bin geboren, um zu sterben. Und der Hippie hat recht gehabt. Ich bin geboren, um zu sterben. Wo sind jetzt unsere Toten? Wo bin ich eines Tages? Für mich war das ein Schockerlebnis. Und deshalb beschäftige ich mich mit dem Tod. Ich habe mich sehr intensiv mit dem Tod beschäftigt, weil nicht nur, dass ich viele Beerdigungen halte, sondern ich habe mich mit dem Tod beschäftigt, wo werde ich eines Tages sein? Mir ist ein Unglück passiert in meinem Leben. Bei uns gab es eine Typhusepidemie in Litauen damals. Eine Typhusepidemie, da sind sehr viele aus dem Ort gestorben, Verwandte, Bekannte und so weiter. Und es war ein Leichenhaus im Dorf und da hieß es, da dürfte die Kinder nicht rein. Und das, weil es so hieß, da dürfte nicht rein, wollten wir unbedingt wissen, was ist da drin? Was passiert da drin? Und was passiert? Wir steigen als Jungs durchs Fenster rein und sehen unsere Nachbarn aufgebahrt, nackt. Zum Abwaschen und zum Reinigen und zur Beerdigung. Wir haben so einen Schock bekommen. Und ich beim Aussteigen bin ich hinten hängen geblieben. Und bis ich mich befreit habe und so weiter. Und ich habe Horrorsachen erlebt. Habe ich gedacht, und guck mal, eines Tages, und das war was, das war auch mit einem Grund, warum ich mich bekehrt habe. Eines Tages wirst auch du so liegen. Und man wird dich abwaschen und dann in den Sarg packen und begraben. Und so habe ich mich, mein Leben lang immer beschäftigt, bis zu meiner Bekehrung, bis ich wusste, mein Leben ist in Gottes Hand. Ich lebe und ich eigentlich lebe nicht. Ich habe euch jetzt neulich gesagt, also wir werden gelebt, wir werden nicht gefragt, wollen wir geboren werden und wir werden nicht gefragt, willst du sterben? So wir sterben, wenn das Herz nicht mehr mitmacht und zu Ende ist, wir werden da gar nicht gefragt, willst du leben? Ich bin nicht gefragt, ob ich leben will. Willst du Mann sein, willst du Frau sein? Wir werden überhaupt zu nichts gefragt im Leben, hier. Wir müssen diesen Weg gehen. Und es ist genauso, wie Gott gesagt hat, wie es in der Bibel steht, der Mensch ist gesetzt, einmal zu sterben. So wie diesen Weizenkorn, er muss in die Erde fallen, wenn er fruchtbar sein will, wenn er erfolgreich sein will, wenn er was werden möchte, wenn er überleben möchte, er muss in die Erde fallen und das schon vor dem Sündenfall. Und ich sage das ganz bewusst, vor dem Sündenfall, weil die meisten denken jetzt, mit dem Sündenfall ist das alles passiert. Nein, mit dem Sündenfall beginnt ganz was anderes. Da beginnt unser Heil, unsere Erlösung. Da hat Gott uns einfach Jesus geschickt, denn sonst wäre Jesus nicht gekommen und hätte Jesus nicht kommen, um uns dann zu sich zu nehmen. Und der Himmel will mit der Erde verschmelzen, deshalb ist das Sterben da. Der Himmel will mit der Erde verschmelzen und wie soll der Himmel einen Menschen aus Staub und Erde und Lehm und so weiter aufnehmen? Er muss diesen Prozess gehen, diese Verwandlung, diese Vergeistigung und diese Veränderung. Der Mensch soll also sich mehr und mehr dem lebendigen Gott zuwenden, dem ewigen Dingen und so weiter und seine Zeit nicht verschwenden mit nichtigen, nebensächlichen Dingen. Das ist der Sinn des Lebens. Lebe, als es dein letzter Tag wäre. Also, wir sollen unsere Zeit nicht verschwenden. Der Mensch soll also sich dem zuwenden, was bleibt, was ewig wird, was unvergänglich ist. Er solle Dinge tun, was für die Seele ist. Was nützt es, wenn er die ganze Welt gewinnt und im Schaden an seiner Seele? Das ist der erste Tod, den müssen wir alle, diesen Durchgang passieren. Aber der zweite Tod ist Abstieg. Der zweite Tod ist nicht mehr für die Gläubigen. Nur die, die nicht an Jesus glauben, die werden diesen Weg gehen müssen. Das ist der zweite Tod, das ist der Abgrund. Die Bibel spricht von der Hölle. Aber derjenige, der an Jesus glaubt, der wird aufsteigen. Kommt hier, ihr Gesegneten des Herrn. Ihr wart über das kleine treu. Und deshalb, ich bin hier auf dieser Erde, um treu zu sein. Mich zu bewähren. Ihr wart über kleinem treu, über das wenige treu, über dieses Etwas treu. Und jetzt steigt auf. Und in der Ewigkeit, also wenn wir drüben sind, ist alles ewig. Der Busch brennt und verbrennt nicht. Alles bleibt, wie es ist. Der tote Ungläubige hat ewiges Leben, deshalb braucht, wir sollen nicht missionieren zu den Leuten gehen. Willst du ewiges Leben haben? Jeder Mensch hat ewiges Leben, hört damit auf. Willst du Leben bei Gott haben? Willst du Seligkeit? Willst du im Himmel bei Jesus sein? Weißt du, der reiche Mann ist gestorben und der arme Lazarus ist gestorben. Beide sind gestorben und beide gingen in die Ewigkeit, aber dann trennten sich die Wege. Lazarus hat ein ewiges Leben und auch der reiche Mann hat ein ewiges Leben. Wir Menschen gehen hier auf dieser Erde entweder den breiten Weg oder den schmalen Weg. Aber beide gehen den Weg zur Ewigkeit. Beide miteinander. Und der Mensch entscheidet sich, gehe ich auf den breiten Weg, mache ich alles mit. Oder sortiere ich mein Leben. Was ist mir wichtig und was nicht? Was nehme ich mit, was nicht? An was glaube ich nicht? Ich habe hier den freien Willen, mich zu entscheiden. So oder so. Und Gott gab uns den freien Willen. Gott zwingt mich nicht in den Himmel und Gott zwingt mich auch nicht in der Hölle, ins Verderben. Der breite Weg ist sehr attraktiv und verlockend zwar. Da ist sehr viel Musik, sehr viel Rimmidimmi, sehr viel Tamtam. Das ist der breite Weg, sehr einladend für das menschliche Auge, sehr verlockend, aber oft nichts dahinter. Das ist nur die Fassade. Das sind menschliche Gefühle auf dem breiten Weg. Da hörst du, spürst du und so weiter. Also wie am Jahrmarkt. Das ist so der Weg auf dem breiten Weg. Da geht es um die menschlichen Bedürfnisse. Nur genießen. Aber das Leben ist nicht nur genießen, das Leben ist gestalten. Ich gestalte mein Leben. Auf dem schmalen Weg, das sind diese Kontraste. Auf dem schmalen Weg werden wir weggeführt von diesem Jahrmarkt, von diesem ganzen Rimmidimmi, von den ganzen Sehenswürdigkeiten dieser Welt, was so verlockt oder von all das, was so einladend ist und so weiter. Der schmale Weg ist eigentlich kein Zwang, es ist ein freiwilliger Verzicht. Das ist, geht's aufwärts, ich kann nicht alles mitmachen. Mir ist zwar alles erlaubt. Und eigentlich, ich werde in den nächsten Tagen auch darüber sprechen, mir ist als Mensch alles erlaubt. Mir kann niemand was verbieten und dir kann auch niemand verbieten und lass dir auch nichts verbieten. Dir ist alles erlaubt. Aber es nützt dir nicht alles. Es baut dich nicht alles auf. Es fördert dich nicht alles. Es segnet dich nicht alles. So. Dieser schmale Weg ist der Weg des freiwilligen Verzichtes. Man geht nicht mehr nach dem Nervenkitzel. Ach, das möchte ich wissen und spüren. Dort bereitet man sich auf das Leben danach. Danach, wenn alles vorbei ist, wenn du alles da lässt, der eine früher, der andere später. Dort geht man nicht mehr. Weißt du, auf dem breiten Weg, da geht man von Party zu Party. Auf dem schmalen Weg sucht man sich aus, wo gehe ich hin, was mache ich mit, was nicht, nehme ich mit. Dort hat man Vergnügen auf dem schmalen Weg ganz anderer Dimension. Und ist das wirklich für die Ewigkeit nützlich? Was nützt es mir? Weißt du, dann redet man nicht jeden Unsinn und jeden Quatsch, wenn es um die Ewigkeit geht. Weißt du, dann fragt man sich, nützt es mir, was du mir erzählst? Nützt es dem, wenn du mir was von ihm erzählst? Oder nützt es irgendjemand anderem was, wenn du von mir erzählst? Da wählt man aus, da sortiert man. Man setzt Prioritäten in seinem Leben. An erster Stelle ist das, an zweiter Stelle ist das, an dritter Stelle ist das. Und das ist der schmale Weg. Manche Leute denken, ja, da darf ich gar nichts mehr, nur noch in Kirche beten und Halleluja schreien. Nein, das geistliche Leben ist viel schöner und viel spannender. Ich darf alles und ich darf das richtig einordnen. Zuerst das und dann jenes. Wer sich für die Ewigkeit entscheidet, der bereitet sich auf eine Hochzeit. Der bereitet sich wie auf eine Hochzeit, auf ein Fest im Himmel, auf die Party bei Gott in der Ewigkeit, auf das Leben in Fülle und Hülle. Und weißt du, du weißt nicht, was Fülle ist, solange du nicht weißt, was Verzicht ist und Mangel ist und Armut ist. Und erst wenn du weißt, was Armut, Mangel und so weiter ist, dann kannst du sagen, das erwarte ich. Ich erwarte die Fülle. Du weißt nicht, was Gesundheit ist, wenn du noch nie krank gewesen bist. Kann man viel erzählen, also was Gesundheit ist. Und deshalb gehen wir den Weg des Verzichtes und sagen, das macht mir nichts aus, das nehme ich mit, schlucke ich, packe ich ein, ob ich es brauche oder nicht, ob mir was nützt. Aber da lernst du das Leben des Verzichts, deine Vorbereitung auf das Fest. Der Tod ist eine Vorbereitung auf das Fest. Corrie ten Boom hat einen ganz tollen Satz gesagt, mal über Sterben. Der Tod ist der Diener des Hauses, der alte Diener des Hauses, der die Tür aufmacht, wenn die Kinder nach Hause kommen. Und das entscheidet sich jetzt, wenn du jetzt nach Hause kommst. Geht's abwärts oder aufwärts? Entweder fängt die Freude an oder hört der Spaß auf. Jemand hat einen schrecklichen Traum gehabt, war im Jenseits war ein Säufer und Fresser und was weiß ich, süchtiger Mensch, der hat einen Traum gehabt. Weißt du, in der Predigt hört er, du sollst dich bekehren, du sollst dein Leben ändern und so weiter. Und dann hat er einen Traum, er ist in der Ewigkeit bei Gott. Er ist im Himmel. Und dann fragt er, wo sind meine Zigaretten? Und dann sagt der Engel, der ihn dann rumführt, dann sagt, im Himmel wird nicht geraucht. Wo ist mein Schnaps? Und so weiter. Im Himmel wird nicht gesoffen. Und weißt du, und wir nehmen, wenn wir hier nur Sucht gehabt haben und nur für die Sucht gelebt haben, wir werden im Himmel suchen, wo ist das? Die Seele nämlich. Wir müssen die Seele abnabeln von dem Irdischen. Wo ist das? Du kannst alles haben, aber deine Seele darf sich nicht binden. Darf nicht dran hängen. Wo ist mein Schnaps? Oder der wurde dann ganz schnell frei von den Zigaretten. Wo sind meine Zigaretten? Vielleicht brauchst du auch so einen Traum, dass du im Jenseits drüben bist und plötzlich merkst du, da ist kein Automat mehr da. Wo sind unsere Toten? Die Bibel nennt es den zweiten Tod, wo es dann keine Rückkehr mehr gibt. Deshalb sagt Jesus, es ist so wichtig, dass sie können euch das Leben töten und nehmen. Sie können alles euch kaputt machen. Dieser Tod ist nicht der Tod, der wirkliche Tod. Der wirkliche Tod ist, wenn die Seele nachher gefordert wird. Und da gibt es keine Rückkehr. Die Bibel hat dafür ein paar Begriffe. Es nennt das Paradies über Jenseits. Ich möchte über das Negative gar nicht so groß sprechen, sondern ich möchte nur erwähnen, die Bibel ist ganz klipp und klar über diese Zustände in der Ewigkeit. Zuerst ist die Rede vom Paradies. Sogar, guck mal, der Schächer stirbt am Kreuz neben Jesus auf Golgatha und Jesus sagt, du wirst heute noch mit mir im Paradiese sein. Guck mal, seine Henker, seine Mörder haben ihm nichts anhaben können. Jesus hat ihm gesagt, du wirst mit mir heute noch im Paradiese sein. Und er ist gestorben und war bei Jesus im Paradies. Da können, und ich sagte, es ist gefährlich für die Mörder. Der Mörder soll wissen, er wird eines Tages dem Ermordeten gegenüberstehen. Der Henker soll wissen. Man muss vorstellen, Soldaten, die im Krieg Tausende oder Hunderte erschossen haben. Ich habe mal einen Bruder in der Gemeinde gehabt, der sich bekehrt, aber der war Scharfschütze im Zweiten Weltkrieg. Der sagt, an einem Tag hat er über 200 Russen erschossen. Man muss vorstellen. Und dann wundert man sich, jetzt, der konnte nicht schlafen, hat ständig Kopfschmerzen gehabt und nie klar denken können. Weißt du, die verfolgen jetzt schon. Nicht erst, wo er in der Ewigkeit ist. Die werden jetzt schon verfolgt. Du musst jetzt schon Frieden haben für die Ewigkeit, auch in solchen Sachen. Und ich habe ihm gesagt, du musst die Sachen Gott bekennen, du Buße und so weiter. Du wirst die Leute werden aufstehen und die werden mit Finger zeigen, du hast mich erschossen. Du hast mich erschossen. Du hast mich gehängt. Du hast mich ausgeraubt. Die Bibel hat verschiedene Begriffe und das Meer gab die Toten her und die Hölle gab die Toten her. Und dann spricht die Bibel noch von einer ganz bestimmten Sorte von Menschen, die Erstlinge in Christus. Die Erstlinge, diese Erstgeborenen in Christus, also die Jesus Christus angehören, die halten sich an ganz andere Orte auf, im Himmel, am Thron Gottes, an himmlischen Orten oder im Vaterhaus. Jesus sagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten und ihr werdet dort sein, wo ich bin. Die Erstlinge in Christus. Bist du einer von den Erstlingen in Christus? Ist eine ganz wichtige Sache, dass du das weißt. Dieses himmlische Jerusalem wird von den Erstlingen bewohnt, die also Christus hier schon angenommen haben, sich hier Christus schon hingegeben haben, hier jetzt schon auf Christus zugegangen sind, hier schon Jesus erwartet haben. Ich gehe nicht auf die ganzen hebräischen oder griechischen Begriffe für die Unterwelt, Hades und Scheol und so weiter. Also das sind alles heidnische Begriffe für mich. Heidnische Vorstellungen und sind von Heidentum verseucht für mich irgendwie, auch wenn die Theologen das immer wieder verwenden. Weißt du, wir haben den Himmel und wir haben die Unterwelt. Und Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Und die ganze Unterwelt, also was die Griechen und Hebräer haben in ihren Begriffen für die Unterwelt, Scheol und Hades und so weiter, die sind voll mit Dämonen und Geistern noch dabei. Für uns als Erlöste ist das Paradies der Ort, wo die Seligkeit ist. Und du wirst heute noch mit mir im Paradiese sein, Schächer. Im Psalm 16, Vers 8 und folgende Verse, das betet uns hier der Beter. Ich habe den Herrn stets vor Augen, weil er zu meiner Rechten ist und werde nicht wanken. Darum freut sich mein Herz und frohlockt meine Seele. Auch mein Fleisch wird in Sicherheit ruhen, denn meine Seele wirst du nicht der Unterwelt lassen und du wirst nicht zugeben, dass der Fromme in die Grube geht. Ich freue mich. Weißt du, wir sollen uns viel mehr auf die Ewigkeit freuen. Das ist also, wie wir uns auf die Ewigkeit einstellen bereits. Wo sind unsere Lieben? Und die sichtbare und unsichtbare Welt gehört, solange hier noch Jesus nicht gekommen ist, zusammen. Der Gerechte wird nicht bei den Ungerechten bleiben. Apostelgeschichte 2, Vers 25 und folgende Verse. Denn David sagt über ihn, über Jesus also, ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, dann er ist zu meiner Rechten, damit ich nicht wanke und so weiter. Und das, dann wirst du meine Freude und Hoffnung sein und mein Leben sein. Und deine Seele wird nicht der Unterwelt gegeben und zugelassen. Und so weiter. Der Fromme wird nicht in die Verwesung vergeben. Und ich finde es ganz toll. Dein Körper wird hier zwar verfaulen, aber deine Seele und dein Geist wird in der Ewigkeit aufleben. So wie das Weizenkorn. Die Hülle fällt weg und der Kern, der Inhalt, das Leben kommt durch. Das Leben kommt durch. Und es wird gesät, sterblich und steht auf, unsterblich. Es wird gesät, ein verweslicher Körper, vergänglicher Körper, und es wird auferstehen, ein unvergänglicher Körper. Und die Erstlinge sind die, die teilhaben an der ersten Auferstehung. Und weißt du, wo die erste Auferstehung passiert? Was glaubt ihr, wo die erste Auferstehung passiert? Bei der Taufe. Wir werden mit Christus begraben und wir stehen mit Christus auf. Deine Taufe ist die Erstauferstehung. Selig und heilig ist der, der Teil hat an der Erstauferstehung. Über solche hat der andere Tod keine Macht. Deshalb ist die Taufe ein ganz wichtiger Fakt. Deshalb versucht der Teufel mit allen Mitteln, die Leute von der Taufe abzuhalten. Damit du ja nicht mit Christus begraben wirst und nicht mit Christus auferstehst. Damit du dies alles nicht innerlich erlebst und nachvollziehst. Deshalb sagt Jesus, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Und das fängt jetzt hier schon an. Nicht erst in der Ewigkeit. Die meisten Leute warten immer, bis sie im Tod sind und so weiter. Das ewige Leben fängt jetzt heute schon an. Jesus sagt, wer an mich glauben wird, der wird nicht sterben, obgleich er stürbe. Dann sagt die Martha, ja Herr, bei der Auferstehung. Nein, Jesus sagt, nicht bei der Auferstehung, jetzt schon. Weißt du, wir Christen haben ein Problem. Entweder wir glauben, was in der Vergangenheit war, oder wir glauben, was in der Zukunft ist. Aber wir glauben nie, was jetzt ist. Und Martha, Jesus versucht der Martha zu erklären, Martha, wenn du jetzt an mir glaubst, wirst du leben, obgleich du stirbst. Und all die, die an Jesus geglaubt haben und mit Jesus gelebt sind und gewandelt sind, die leben. Die sind bei Jesus. Die sind bei Jesus. Dann kommt natürlich, später kommt noch eine andere Gruppe. Er stieg hinab in das Gefängnis und hat das Gefängnis gefangen genommen. Das sind all die, die Jesus verpasst haben, den Zug verpasst haben. Aber die sind nicht bei der Erstlingsschar. Die sind nicht bei den Erstlingsschar. Deshalb, selig und heilig ist der Teil an der ersten Auferstehung. Und das ist hier, das passiert hier. Jakob Böhm hat einmal gesagt, wer nicht stirbt, bevor er verdirbt, stirbt, wenn er stirbt. Und verdirbt, wenn er stirbt. Also wir müssen zu Lebzeiten müssen fest wissen, wer bin ich, meine Identität, wo gehöre ich hin. Und wir sind, wenn wir uns taufen ließen, wir haben einen Bund mit Gott geschlossen. Wir haben Ja zu Gott gesagt. Wir haben Gott, Jesus Christus angenommen, Jesus akzeptiert und wir haben die Erlösung. Jesus ist der Erstling. Jeder, der an Jesus glaubt, gehört zu den Erstlingen, gehört zu den Vollendeten, obwohl er noch nicht vollendet ist. Die Vollendung kommt daher noch. Gott macht das i-Tüpfelchen noch drauf. Aber er gehört schon zu den Seligen. Weißt du, es gibt so viele Menschen, so ähnlich wie es in der Bibel, der alte Jakob. Die sind fromm, fromme Abstammung. Sie sind schon geimpft mit Religion, wie Jakob war auch mit Religion geimpft. Weißt du, der Josef war, ja, die Nachricht kam vom Josef, ein böses Tier hat ihn gefressen. Und hier haben wir sein Kleid, das gehört doch dem armen Josef, das haben wir gefunden, 1. Mose 37, ab Vers 34. Und Jakob beweint Josef. Ach, mein armer Josef! Ich will nicht mehr essen, ich will auch sterben, ich will auch zu ihm gehen. Lies mal, so jammert und trauert Jakob um Josef, als er dieses Kleid da sieht, mit Blut verschmiert. Er lässt sich nicht trösten, er wird depressiv, schwermütig, will nicht mehr essen und so weiter. Wo ist mein Josef? Aber Josef war nicht im Totenreich, in der Unterwelt, wie ihm die Brüder erzählt haben. Er war auch nicht im Grab, der war mal im Loch drin. Aber der ist weitergezogen. Weißt du, wo Josef war? Der war auf dem Thron Ägyptens. Aber mein Josef. Verstehst du? Und so trauern viele Menschen und wissen nicht, um was es wirklich geht.
Mein Sohn, meine Tochter, mein Mann, meine Frau, mein Bruder, meine Schwester. Wo sind sie?
Die ganze Trauer um Josef war beim Jakob alles für die Katz vergeblich.
Wo ist er? Ich will nicht mehr leben.
Und so viele Menschen schließen auch mit dem Leben und sagen, ich möchte auch sterben, so wie die anderen auch. Mein Sohn und so weiter kriegen Depressionen. Aber das alles war unnötig. Unsere Toten leben. Und Josef lebt weiter. Es war beim Potiphar gewesen. Er ist im Gefängnis gewesen. Er hat die Hölle durchgemacht. Aber er ist auf dem Thron Ägyptens. Er hätte seine Tränen sparen können, dieser arme Jakob. Weißt du, er hat seine Kleider zerrissen. Das heißt, er hat sich aufgegeben. Und so viele Menschen geben sich auf, wenn bestimmte Personen sterben, die einem besonders nahe gewesen ist. Josef war nicht tot. Ich habe öfters in Herrnhut gepredigt, von Graf Zinzendorf, seiner Gemeinde. Es ist interessant. Alles ist sehr symbolisch dort aufgebaut. Wenn einer mal dorthin kommt, soll er besuchen, das Gemeindezentrum und so weiter. Unten ist die Gemeinde und die Versammlung, dann ist oben der obere Chor und der obere Chor singt vor und der untere Chor singt nach. Das war also Graf Zinzendorf so. Und dann der gerade Weg von der Kanzel ging geradeaus zu dem Friedhof und oben ist dann dieser Friedhof. Oben sind dann unsere Lieben. Und das Schöne dabei ist, die Graf Zinzendorf und seine Leute, die haben keine schwarzen Kleider genommen bei der Beerdigung, sondern weiße Kleider. Unsere Toten sterben nicht. Das war seine Philosophie. Und auch die Stühle sind alles weiß und so weiter. Also wir wollen diese schwarze Farbe, das schwarze Farbe von der Hölle, natürlich war es für ihn. Also weil Christen freuen sich. Die untere Gemeinde und die obere Gemeinde, die singen vor und die untere sagen Halleluja. Gefallen ist Babylon. Also macht euch mal die Mühe, das lohnt sich bestimmt, so auch diese Symbolik zu verstehen. Die haben das gelebt und das Jahre, Jahrzehnte gelebt, untere Gemeinde und obere Gemeinde und dann in weiß. Weiß ist die Farbe des Himmels. Weiße Kleider. Wir warten auf Jesus. Deshalb, wenn wir taufen auch in weiße Kleider. Wir freuen uns auf Jesus. Weißt du, das ist eine gemeine Lüge, was die Brüder da erzählt haben. Dein Josef ist tot. Wir haben unseren Bruder verloren. Weißt du, das ist eine fromme Lüge gewesen. Und Geschwister, und alles, was wir so über den Tod hören, ob es in den Medien ist, in der Messe, in den Massenmedien und so weiter, was du hörst, ist oft Lüge. Verstehst du? Das ist Lüge. Der Teufel will uns nur vertrösten. Und zwar falsch vertrösten. Unsere Lieben leben bei Gott. Weißt du, Josef, sein Traum hat sich erfüllt. Er musste diesen Weg gehen. Sonst wäre sein Traum nie in Erfüllung gegangen. Von dem, was er geträumt hat. Und er hat, weißt du, wenn Josef das geworden ist, was er geworden ist, als er vergessen hat, sein Vaterhaus, sein Vaterland, seine Brüder, das ganze Gesindel, als er alles vergessen hat, hat sich sein Leben sich erst erfüllt. Und genauso ist es, dein Leben erfüllt sich, wenn du alles hinter dir lässt und gelassen hast. Und deshalb, je schneller und je flotter du das viel zurücklässt, desto leichter lebt sich und deshalb schneller gehst du auf die Ewigkeit zu. Ich bin geboren, um zu sterben, sagt mir der Hippie. Verstehst? Und deshalb, es ist kein Verbrechen. Ich habe mal, ich glaube, 17 Jahre alt war das Mädchen, was ich beerdigt habe. Ein frommes Mädchen, weißt du, das hat sehr viel gebetet, war in der Gemeinde, war liebes, sie hat nichts mit Jungs auf Hut gehabt, hübsches Mädchen, sie hatte bestimmt nette Kerle gekriegt und dergleichen. Nichts, nur beten, Jesus und so weiter. Und dann, so ein liebes Mädchen starb. Und ich habe kein Wort gefunden. Was soll ich da sagen, was soll ich predigen? Und dann fand ich einen Gedanken in der Bibel, früh vollendet. Früh vollendet. Manche Leute werden früh vollendet. Verstehst du? Wo sind unsere Lieben? Früh vollendet. Wir haben in der Bibel den Jakobus, der wird enthauptet. Der hat genauso wie andere Apostel, wie Paulus und wie Petrus und wie Johannes, die haben die ganze Ausbildung gemacht, die haben alles durchgemacht und der hat keine gewaltige Dinge getan. Der wurde nach kurzer Zeit vom Herodes enthauptet. Der Jakobus. Und dann fragt man sich, hat sich die Investition Jesu gelohnt, ihn vorzubereiten auf die Sendung, geht hin in alle Welt und dann wird er von dem Herodes enthauptet. War auch ein früh vollendeter. Wir leben ja für die Ewigkeit. Und manche werden viel schneller vollendet. Weißt du, die geben sich Gott hin, die kümmern sich nicht mehr um den Dreck dieser Welt, die interessiert das alles nicht, gehen ins Kloster. Ich weiß nicht, ob du im Kloster früh vollendet wirst, das ist natürlich eine andere Frage, aber es kann sein. Weißt du, du lebst nur noch für Gott, so wie dieses Mädchen dort. Die hat gebetet, die hat die Bibel vorgelesen, Zettel verteilt, missioniert, nichts Böses getan, und wenn sie Böses getan hat, sich dreimal entschuldigt. Verstehst? Wollte ja niemand was wehtun, hat gedient, so gut sie konnte. Aber sie hat keinen Mann gekriegt, sie hat keinen Beruf erlernt und so weiter. Sie hat tolle Zeugnisse gehabt in der Schule, war ganz nettes, also sehr erfolgreich in der Schule. Aber das war alles. Wozu die ganze Ausbildung? Wozu all diese Erziehungen? Wozu die ganzen Qualifikationen, die sie da hatte? Sie war früh vollendet, auf andere Art und Weise. Weißt du, wir setzen so oft falsche Prioritäten in unserem Leben. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. So wird euch solches alles zufallen. Früh vollendet. Ein böses Tier hat es gefressen. Nein. Weißt du, da werden Lügen erzählt. Und es kommt eines Tages alles raus. Und so weiter. Josef war nicht tot. Josef war nicht tot. Er ist nicht untergegangen. Er war nicht verloren. Er war nicht vergessen. Im Gegenteil, plötzlich erinnert sich die ganze Welt und weiß bis heute noch, was Josef gewesen ist. Der Todgeglaubte ist noch am Leben. Der Todgesagte sitzt auf dem Thron der Pharaonen. Und teilt Weizen aus. Gott hat gesorgt, dass der Josef nicht untergeht und dass er überlebt und dass er gerettet wird, manchmal sogar auf mysteriöse Art und Weise. Die Ismaeliten nehmen ihn mit, kaufen ihn ab als Sklave. Und Gott ist es, der ihn ans Ziel gebracht hat. Vielleicht deine Brüder und Schwestern versuchen, dich zu verhindern. Und was sagt Josef? Ihr gedachtet böse mit mir, aber Gott macht es gut mit mir. Menschen haben nur falsche Absichten, faule Absichten, negative Absichten mit einem. Versuchen zu verhindern, wo es geht, vergessen ins Gefängnis. Aber der Herr war mit Josef. Und das ist, was du brauchst für den Weg in die Ewigkeit. Du brauchst den Herrn, der neben dir geht, der dich behütet und bewahrt. Aus eigener Kraft hätte Josef niemals geschafft. Beim Potiphar, im Gefängnis oder ja, hätte er nie können den Traum auch deuten vom Pharao, hätte er nie können. Ist es so wichtig, Gott mit uns. Und du solltest ganz fest in deinem Leben wissen, du brauchst nicht viel wissen. Du musst nicht die Bibel kennen und du musst nicht die ganze Theologie verstehen und so weiter und alles erklären können. Du musst nur wissen, ist Gott mit mir? Ist Gott in mir? Ist Gott bei mir? Und deshalb, ist jemand in Christus? Den kann niemand von Gott scheiden. Wer kann uns dann von der Liebe Gottes scheiden? Ist Gott mit mir? Ist Gott auf dem Weg in die Ewigkeit mit mir? Sobald du das weißt, eigentlich hast du die Überfahrt. Du hast das Ticket für die Ewigkeit. Wenn du weißt, Gott ist mit mir. Ich habe die Fahrkarte. Ich habe die Fahrkarte für drüben. Und weißt du, in dieser Fahrkarte für drüben ist alles vorgesorgt. Da ist Vollpension für dich enthalten. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten, sagt Jesus, und ich werde wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr dort seid, wo ich bin. Du gehst, wenn du vier von dieser Welt gehst und du bist mit Jesus und er dir vorausgegangen ist, dann gehst du in eine Welt, ist alles perfekt. Du sagst ja, das ist alles nur so Fata Morgana, nur Illusionen. Nein, nein. Das ist Wirklichkeit. So wie ein Weizenkorn in die Erde fällt und nicht unten bleibt, sondern sprießt und geht auf, so ist auch das Leben des Menschen. Das Leben des Menschen ist wie Gras. Und weißt du, was mit Gras los ist? Gras wird abgesägt, wird ausgerottet, aber die Wurzeln sind noch da. Und im Frühling, sobald die Kraft da ist, die Lebenskraft da ist, sprießt es und treibt es. Es kann alles kahl gewesen sein. Und so, dein Leben kann kahl gewesen sein, kann leer gewesen sein. Aber sobald die Lebenskraft kommt, die Kraft Gottes, sprießt es und treibt es. Gott ist es, der uns durchbringt. Und Gott ist größer als der Tod. Und nichts kann uns von Gottes Liebe trennen. Und der Tod des Gerechten ist, ja, da wird die Hülle abgeworfen, so bei einer Raupe, das Kokon, wo sich verpuppt, und plötzlich ist es ein Schmetterling. Und das Leben geht weiter. Und du denkst ja, diese Leiche da, der Sarg, das Grab. Weißt du, das ist nur die Hülle. Die Hülle wird abgeworfen. beim Weizen ist Spreu wichtig, damit der Weizen am Stängel bleibt, am Leben bleibt, aber nachher wird das alles abgeworfen und dann kommt das Korn raus. Und das Spreu und so weiter und Stroh wird verbrannt. So sind alle negative Merkmale von unserem Leben, die helfen uns, uns ans Ziel zu bringen. Also ich ermutige euch, lasst euch nicht entmutigen, wenn Dinge passieren, die gegen dein Leben ist. Du brauchst das, um zu wissen, eine bessere Welt wartet auf mich. Diese Welt ist nicht das Absolute. Es war für mich auch so, als wir von Russland über DDR hier, Friedrichstraße kamen, und das vor über 40 Jahre, als wir da hierher kamen, 40 Jahre, weißt du, alles grau. Weißt du, die haben keine Farbe gehabt, obwohl die auch Kalk hatten und so weiter. Und die hätten Farbe streichen können. Alles so kahl und grau und plötzlich sind wir in der Friedrichstraße und dann gehe ich diese Friedrichstraße und später hatten wir in diesem gleichen Haus Versammlung oben, 241 Friedrichstraße. Da war ein Gartenladen, da sieht man Schnittblumen, Farbe und so weiter. Da ist Leben da. Und dann dachten wir, entweder träumen wir oder wir sind im Paradies schon. Und so ist es. Weißt du, wenn wir nach Hause kommen, wenn die Erlösten nach Hause gehen, die werden sein wie die Träumenden. Du glaubst gar nicht, was auf dich wartet als Kind Gottes. Und deshalb, es lohnt sich, sich anzustrengen und alles dran zu setzen. Und Gott überlässt dich seine nicht der Qual und dem Verderben und der Hölle und so weiter. Nein, der reiche Mann war auch dort, aber der sagt, ich leide hier Pein. Und dann sagt Jesus, ja guter Mann, du hast hier in diesem Leben alles gut gehabt. Hier war alles perfekt für dich. Und dieser arme Lazarus, denk an ihn, der hat nichts gehabt, aber der hat Gott vertraut. Lazarus heißt Gott vertraut. Er hat Gott vertraut, auf Gott sich gehalten und die Hunde haben seine Wunden geleckt und Gott war seine Zufluchtsstätte und jetzt ist er in Frieden. Gottes Hand erlöst uns von dem Verderben, er rettet uns von der Verlorenheit. Deshalb, Gläubige müssen nicht den Weg des Verderbens gehen, wie der reiche Mann oder andere, und auch den zweiten Tod nicht sterben. Wir sind dem zweiten Tod entronnen, denn wir sind Erstlinge in Christus. Wir sind durchgebrochen. Wir gehören zu den Erstlingen. So, der Teufel kann uns nicht mehr anhaben. Und wo merke ich das? Der drängt da nicht mehr, der belastet nicht mehr. Dann kann er das Bein stellen, wie er will. Er kann das nicht. Die Hölle ist überwunden. Und Jesus sagt, die Pforten der Hölle werden meine Kinder, meine Gemeinde nicht überwältigen. Die Gemeinde ist eine Überwindergemeinde, nicht eine Gemeinde von Schlappschwänzen und Feiglinge und Weichlinge. Nein, die Gemeinde Jesu ist eine Gemeinde, die steht. Gläubige, ihr habt den Bösen überwunden, ihr habt Satan überwunden, ihr habt die Sünde überwunden. Wir leben ein Überwinderleben. Und das ist die Erstlinge, weißt du, die Erstgeburt, das brauche ich doch nicht, das ist nicht meins. Damit will ich nichts zu tun haben. Die gehen den schmalen Weg. Die haben ein Ziel vor Augen und das verfolgen sie konsequent. Und die Hölle kann nicht überwältigen. Sie haben ein Fundament, eine Grundlage in ihrem Leben. Offenbarung Kapitel 6, Vers 8. Da wird erzählt von einem Tod, einem Reiter, der das fahle Pferd. Das ist der Tod, dieser Todesreiter. Er kommt zum Gericht und so weiter und richtet diese Welt, ein Viertel der Menschheit wird getötet durch diesen Dämon und dieser Dämon kann schnell losgelassen werden. Wir wissen nicht, wie die Welt sich weiterentwickelt, aber wir wissen, wir stehen vor dem Abgrund und die Welt steht vor einer Katastrophe, einer Krise, aber die Erlösten müssen nicht so befolgen, egal was passiert. Weißt du, bevor die erste Atombombe fällt, sind wir bei Gott. Sind wir bei Gott. Und ich werde nicht zulassen, dass der Gerechte sein Grab bei den Ungerechten findet. Du wirst nicht mit den Dämonen und Geistern und Totengeistern und so weiter zusammen hausieren und hausen müssen. Nein, du bist in Gottes Hand. Niemand wird dich aus der Hand Gottes reißen. Und deshalb, weder Tod, noch Hölle, noch irgendeine Kreatur, noch irgendeine Schöpfung, auch nicht die Kernspaltung, auch nicht die Umweltverschmutzung und nicht die Klimakatastrophe, kann dich von der Liebe Gottes trennen. Die Welt vergeht. Dieses ganze System vergeht. Wir sind als Gläubige durch Jesus Christus schon bereits in einem anderen System angesiedelt. Versteht, wer verstehen will. Du bist hier nicht mehr in dieser Welt. Wir sind zwar mit unserem Körper, aber die Welt kann unseren Körper haben. Wir geben es gerne hin. Verstehst, das ist kein Problem. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Aber wir haben einen anderen Bau von Gott. Wir sind erlöst von der Macht des Bösen. Offenbarung Kapitel 1, Vers 17, folgende Verse. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine Hand, seine rechte Hand auf mich und sprach, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel des Todes und der Unterwelt. Er legte die Hand auf mich. Ist die Hand Gottes auf deinem Leben? Dann brauchst du gar nichts mehr befürchten. Seine Hand liegt auf seine Jünger. Sie müssen keine Angst haben, selbst wenn die Welt untergeht. Und die geht unter, früher oder später. Ob zu deinen Lebzeiten oder nicht, wenn du hier die Augen zumachst, ist für dich die Welt schon untergegangen. Ist vorbei. Hast nichts mehr davon. Aber Gott hat seine Hand auf ihm. Und da heißt es, ich bin der Erste und der Letzte. Der Tod ist nur das Vorletzte. Krankheit ist nur Vorletzte, vor dem Tod. Gott hat die Seinen immer bewahrt. Ob es Noah war, ob es der Jona war, ob die Gemeinde Jesu war, Gott hat immer die Seinen durchgebracht. Er verschont die Seinen. Toll. Der Herr weiß, wo die Gottseligen wohnen, in welchem Apartment, welchem Stock. Und er weiß, versteht sie aus dem Verderben zu retten. In 1. Mose 25, Vers 8 und folgende Verse, da heißt es, und Abraham wurde versammelt zu seinen Vätern, als er starb. Und seine beiden Söhne, Isaac und Ismael, begruben ihn in der Höhle in Machpella. Und er wurde versammelt zu seinen Völkern oder zu seinen Vätern. Und seine Söhne waren bei ihm. Du siehst also die Lebendigen, die zwei Söhne, Ismael und Isaac. Und dann Abraham und dann die Vorfahren. Das ist die ganze Gemeinschaft. Du siehst, bei seinen Vätern wurde er versammelt. Seine Söhne vergruben ihn. Das war die Wirklichkeit. Aber er kam dann zu seinen Vätern. Obwohl der Vater 200-300 Kilometer weiter beerdigt war und so weiter. Aber er wurde versammelt zu seinen Vätern. Weißt du, egal wo du beerdigt wirst, du brauchst keine Angst haben, ja, werde ich verbrannt, was passiert, wenn man mit mich verbrennt? Bist schneller zerfallen. Das ist nur schneller zerfallen. Weißt du, manche Leute haben Angst, ja, Christen dürfen sich nicht verbrennen. Weißt du, wie viele sind in den Konzentrationslagern, in den Öfen verbrannt worden? Aber es gibt Christen, vor allem Katholiken, die sagen, ja, der Christ darf nicht sich verbrennen lassen. Nein, in der Bibel stehen beide Beerdigungsformen, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht verlöscht. Also diese beide Beerdigungsformen sind drin. Also entweder wirst du von Würmern verspeist oder von Feuer zerfressen, zersetzt. Aber wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht verlöscht. Deshalb, ich bin so frei, ich beerdige so und so. Und weißt du, die katholische Kirche hat nur ein Dogma draus gemacht, weil die Freimaurer gesagt haben, und wir lassen uns verbrennen und die Kirche, das Fegefeuer, kriegt uns nicht. Aber weißt du, ich bin kein Katholik und ich bin Fegefeuer, glaube ich, auch nicht daran, sondern ich weiß, ich bin in Gott, ich bin Kind Gottes und Gott hat mich, so oder so. In der Bibel heißt es in einem Psalm, wenn ich wegflüge und bis ans äußerste Ende und würde mich in der Hölle betten, du bist da und du erreichst mich und du siehst mich und du kennst mich und so weiter. Wo will ich vor dem Angesicht Gottes fliehen? Und Abraham wurde versammelt zu seinen Vätern. Da stehen die beiden Söhne da, wahrscheinlich mit ihren Frauen und Kindern auch. Jakob mit seinen 12 Buben und so weiter. Und Ismael hat auch 12 Söhne. Die stehen da, die sind alle versammelt und wurde versammelt zu seinen Vätern. Und du wirst mit deiner Mutter, deinem Vater zusammen sein in der Ewigkeit, mit denen, die Gott geliebt haben und so weiter. Die haben eine ganz andere Kategorie. Die Erstlingen in Christus, die immer vorne für Jesus waren, mit Jesus marschiert sind, mit Jesus gekämpft haben, Helden für Jesus gewesen sind, sich Gott hingegeben haben, Gott geliebt haben. Nicht die Kirchenleute. Nein, du musst nicht an die Kirchenleute denken hier. Das sind die Erstlinge. Weißt du, die Treuen, du warst über wenig treu. Die Treuen. Und ein Treuer kann so auf verschiedene Art und Weise seine Treue beweisen und einen Tag legen. Da musst du nicht also groß fromm sein. Vielleicht jemand, der finanziell die Gemeinde unterstützen kann, der vielleicht betet als Fürbitter. Und der amerikanische Evangelist Moody wurde mal gefragt, auf wen und auf was baust du, was ist dir das Wichtigste so in deinem Dienst, in deiner Mission? Und dann sagt er, zwei Schwestern, Also zwei ältere Frauen. Und haben gesagt, während ich predige, die suchen meistens einen Platz unter der Kanzel, also irgendwo in der im Saal, damit sie beten. Während der Evangelist predigt, beten sie, damit der Evangelist durchschlagen kann und predigen kann und das Evangelium fließt. Und die beten. Und die haben mehr Seelen fürs Reich Gottes gewonnen, wie ich durch meine Predigt. Ihre Gebete haben das verändert. Ohne ihre Gebete wäre das gar nicht passiert. Fürbitte, für eine Mission, für eine Arbeit. Weißt du, da manchmal laufen die Sachen nicht, aber du betest es durch. Deshalb trachtest zuerst nach dem Reich Gottes. Ist mehr als nur Mitglied einer Kirche zu sein. Und nur in der Gemeinde rennen. Nein, seinen Platz auszufüllen. Wissen, ich bin ein lebendiger Baustein im Werk Gottes. Ich habe eine Aufgabe und die Aufgabe kann sehr vielfältig sein. Sammelt Schätze, die im Himmel sind. Diese irdischen Schätze vergehen, alles, das ist alles nur Plunder. So wurde versammelt, unsere Toten werden versammelt. Also ich werde nie vergessen, meine Erfahrung, die Vision, die Gott mir gegeben hat. Leute können glauben, was sie wollen, aber für mich war es so eine tiefgreifende Erfahrung. Meine Mutter war einige Wochen erst tot. Plötzlich sehe ich einen Traum. Meine Mutter kommt den Berg runter, da wo wir wohnten, im Bayerischen Wald, kommt runter. Und wir haben nur 3 Zimmer gehabt in diesem Haus. Wir wohnten im Haus. Das wusste ich, dass wir im Haus wohnen. Wir sind, und meine Familie. Dann sage ich, Mutti, du kannst nicht bei uns wohnen. Wir haben zu wenig Platz. Dann sagt er, nein, mach dir keine Sorgen. Die sichtbare und die unsichtbare Welt gehört hier zusammen. Da habe ich noch meine Oma gesehen, die hat am Arm, und was weiß ich, wenn die noch am Arm hatte, eine ganze Prozession, die kam vom Berg runter. Sichtbare und unsichtbare Welt gehört zusammen. Abraham wurde versammelt zu seinen Vätern, die schon vorausgegangen sind. Und viele sind voraus und erwarten uns schon. Was glaubst denn du, was für ein Tag wird es sein? Die warten schon. Wann kommt der? Warum beeilt er sich nicht? Warum strengt er sich nicht an? Dein Vater, deine Mutter, deine Freunde, deine Geschwister, vielleicht dein Pastor, die erwarten dich schon. Wann kommen die? Wann kriechen sie raus? Warum erscheinen sie? Ja, ich muss noch das und muss noch das und muss noch das erledigen. Weißt du, eigentlich solltest du mit Furcht und Zittern deine Seligkeit schaffen. Das sollte deine größte Sorge sein. Nicht, was wir essen und trinken und wo wir wohnen und wie wir das bezahlen und wie wir das erledigen. Nein, deine Sorge soll es sein, was passiert mit meiner Seele? Wie hat Jesus da gesagt, Matthäus 10, 28, und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten vermögen. Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der sowohl Seele und Leib verderben mag. Seele und Leib, fürchtet euch vielmehr von dem. Wir werden also aufgefordert, hier mutig zu sein und für seine Seligkeit was zu tun und Schätze zu sammeln, für die drüben gezählt werden. Weißt du, drüben gibt es kein Euro und kein D-Mark und kein Dollar. Kannst alles vergessen. Kannst dein Sparbuch vergessen, kannst alles vergessen, kannst dein Kirchenbuch vergessen. Drüben gibt es keine Religion. John Wesley hat einmal einen fantastischen Traum gehabt und ich denke, das ist wichtig für viele Christen heute, die so religiös sind. Er träumt, er ist im Himmel. Und dann sagt er, wo sind meine Methodisten? Dann sagt der Engel, hier gibt's keine Methodisten, die kennen wir gar nicht. Und dann sagt er, aber wo sind die Anglikaner? Hier gibt's keine Anglikaner. Und dann ist er die ganze Liste durchgegangen, was er kannte. Und er sagt, wo sind die Katholiken? Hier gibt's keine Katholiken. Hier gibt es nur durch das Blut erlöste Seelen. Hier gibt es nur also bekehrte, wiedergeborene Menschen und keine Katholiken. Im Himmel gibt es keine Katholiken, keine Protestanten, keine Baptisten, keine Pfingstler, keine Methodisten. Kannst alles vergessen, das ist alles nur Etiketten. Und wenn du dort ankommst, kannst du nicht sagen, ich war ein Pfingstler. Ich habe zu der und der Gemeinde gehört. Nee, da wirst du nicht gefragt. Gehörst du Jesus? Hast du Jesus gehört? Hast du an ihn geglaubt? Hast du ihn angenommen? Der Gerechte geht nicht unter. Psalm 16, Vers 10. Denn du wirst nicht mich dem Tod überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger in die Grube falle oder gehe oder die Hölle, die Grube sehe. Du wirst nicht zulassen und überlassen. Also, wo sind unsere Toten? Gott lässt nicht zu, dass du im Grab verfaulst. Psalm 30, Vers 4. Herr, du hast mich von den Toten heraufgeholt. Du hast mich am Leben erhalten. Du hast mich von den Toten heraufgeholt. Weißt du, wir sehen ein Bild von Hesekiel, der sieht da einen Knochen und dort einen Knochen, alles durcheinander, lauter Gebeine. Und plötzlich spricht er im Wort, im Namen Gottes, und plötzlich kommt alles zusammen, und plötzlich steht das Skelett, und plötzlich wächst Fleisch drüber, und plötzlich kommt der Atem Gottes in diese Menschen hinein, die leben weiter, obwohl es nur Knochen und Skelette gewesen sind, und Gebeine. Gott braucht nicht viel, um dich zurückzuholen. Sprich nur ein Wort. Gott spricht ein Wort, kommt her, ihr Menschenkinder, und dann kommen plötzlich all die, die gelebt haben. Ein Forscher hat mal ausgerechnet, dass vor der Sintflut 150 Millionen Menschen gelebt haben müssten. Und guck mal, wie viele Leute haben jetzt nach der Sintflut noch gelebt und sind gestorben. Wir haben jetzt zurzeit über 7 Milliarden Menschen. Und Gott sagt, ihr Menschenkinder, kommt her, alle. Und plötzlich, stell dir mal vor, plötzlich stehen überall Leute. So wie diese toten Gebeine, die leben. Die warten nur auf die Stimme Gottes. Deshalb hat Jesus gesagt, Lazarus, komm heraus. Hätte er gesagt, steh auf, dann wären alle Toten auferstanden, womöglich. Noch vor der Auferstehung. Selig und heilig ist der, der Teil hat an der Erstauferstehung. Gott lässt also nicht zu, dass du in der Grube unten bleibst. Derselbe Geist, der Jesus auferweckte, wird auch unser und dein und meinen sterblichen Leib auferwecken. Gott ist derselbe, der dein Leben erlöst hat. Kündigt mit Gnade, erbarmt sich deiner, das ist Gott. Er lässt dich nicht im Stich. Gott selbst ist es, der dafür sorgt, dass von dir nicht einmal ein Haar verloren geht. Und wie viele Haare gehen die tagtäglich aus? Dann sind alle gezählt. Und Gott weiß alles. Unsere Toten sind in der Hand Gottes. Jesus hat Gefangene gemacht. Psalm 68, Vers 19. Kannst du also lesen, dass unsere Toten in der Hand Gottes sind? Die sind nicht in der Hand des Teufels. Und in der Hand des Todes. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Das sprechen die Gläubigen. Die Gläubigen beschäftigen sich nicht so mit dem Tod. Für sie ist der Tod was ganz was anderes. Wir müssen sterben, das ist das Normalste, das Allernormalste, so wie geboren werden dazu gehört. So wie mein Geburtstag dazu gehört, gehört auch mein Todestag dazu. Und dazwischen ist ein Strich, das ist das Leben. Kurz oder lang. Ich habe einen alten Bruder hier in der Gemeinde gehabt, unser Bruder Bese. Und da rede ich mal, er war 94 oder 95 schon, dann sagt der Bruder Matthäus, ich glaube, der liebe Gott hat mich vergessen abzuholen. Er hat vergessen, mich abzuholen. Manche hatte vergessen, aber manche sind schon viel zu früh abgeholt worden. Aber das ist doch vollkommen egal, wann wir abgeholt werden. Wir werden abgeholt, wir bleiben nicht sitzen. Und Gott übersieht niemand. Er hat für jeden einen festen Tag festgelegt, wann er geboren wird und wann er abgeholt wird. Er hat Gefangene gefangen genommen, sogar die Hölle überführt, die widerspenstig waren und so weiter. Und da werfen sich Jesus plötzlich dort, als er in die Unterwelt geht und predigt. 1. Petrus 3, kannst du diese Geschichte nachlesen, Vers 19 bis 20. Er will die Starken zum Raube haben. Und weißt du, die Starken sind nicht die, wie Paulus so protestieren. Nein, die Starken, die sich nicht bekehren wollten, die nicht umkehren wollten. Jesus stieg hinab an das Gefängnis. Weißt du, stell dir mal vor, du bist in der Hölle, in der Unterwelt. Das ist nicht die Hölle, die Unterwelt und so weiter. Die Hölle ist ein falsches Bild aus dem Mittelalter. Ist einfach die Unterwelt, Totenwelt. Und die Toten sind dort, die nicht Erlösten und so weiter. Und Jesus kommt runter und predigt. Du Noah, guck mal. Oder die Freunde Noahs oder Verwandten Noahs, die nicht bekehrt waren. Noah hat bestimmt auch eine ganze Menge Verwandte gehabt, die nicht bekehrt waren und so weiter, die gelebt haben. Oder die Schwiegersöhne oder Schwiegermütter und Schwiegerväter der Söhne, der hat noch so viele gehabt. Und ihr habt nicht geglaubt. Guckt mal, das ist alles passiert. Und ihr seid in die Ewigkeit gegangen, seid ersoffen in der Sintflut. Und ich, der Herr Jesus Christus, habe euch erlöst, habe für euch mein Leben gegeben. Wer an mich glaubt, wird errettet. Geht nicht verloren. Und wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Wollt ihr oder wollt nicht? Also wenn ich in der Hölle wäre, und jetzt in dieser Unterwelt, ich würde sagen, ja, ich will. Ich würde nicht zweimal mich bitten lassen. Denn ich weiß, die Hölle ist ein Qualort. Ich würde sofort schreien, sofort dabei sein. Und in meiner Bibel heißt es, und hat das Gefängnis gefangen genommen. 1. Petrus Kapitel 3, Vers 19 und 20. Hölle, wo ist dein Sieg? Wo sind die Kandidaten, die du da kassiert hast? Tod, wo sind die Menschen, die du haben willst? Für die Hölle ist der Antichrist und der falsche Prophet und sein Anhang. Die gehören dorthin und die gehen auch dorthin. und für die gibt es kein Zurück. Für die, die den Heiligen Geist gelästert haben. Denn diese Sünde wird in diesem noch im anderen Leben vergeben. Das ist also die einzige Ausnahme. Also den Heiligen Geist lästern, Jesus ablehnen und sagen, nein, wollen wir nicht, dass dieser über uns herrsche. Besonders für die Juden ist das gesagt worden. Hartes Wort, aber bitte, das Wort sind Worte Jesu. Weder in diesem Leben noch im anderen Leben, sagt Jesus, wird die Sünde vergeben. Also dieser Widerspenstige. Aber viele Menschen sind ungewollt, unschuldig, unwissend in die Ewigkeit gegangen. Wie viele Menschen haben nie das Evangelium so gehört, wie du das hier heute Abend hörst? Niemand hat gesagt, gerade du brauchst Jesus. Und die sind in die Ewigkeit gegangen. Unaufgeklärt, blind. Und der Herr Jesus gibt jedem Menschen noch eine Chance. Jedem Menschen, auch die, wenn Jesus kommt und die Entrückung stattfindet, das muss ich auch heute noch sagen, ganz klar, die Entrückung wird stattfinden, Jesus wird kommen, vielleicht schneller als du denkst und so weiter. Und was ist mit denen, die hier zurückbleiben, die nicht bereit waren? Die Bibel sagt, die bereit waren, die gingen mit ihm hinein. Was ist mit den törichten Jungfrauen? Sehr wichtig, wenn du vielleicht nachdenkst. Was ist mit den törichten Jungfrauen? Johannes sieht in dieser Vision, von der Ewigkeit, er sieht zwei verschiedene Gruppen von Menschen. Die einen haben Kronen und die sitzen mit Christus und regieren, haben Autorität und so weiter. Das sind also die Erstlinge, die gehören zu der Erstgemeinde. Deshalb sagt er, selig und heilig ist der Teil hat an der Erstauferstehung. Und dann steht er da und weint und sagt, wer sind die? Diese Schar, die niemand zählen kann, mit Palmenzweigen in den Händen, ohne Kronen. Meine Bibel sagt mir ganz klipp und klar, dass der an Jesus Glaubende, der wird gekrönt. Halte deine Krone, dass sie niemand raube. Aber stell dir mal vor, jemand ist die Krone geraubt worden. Der war nachlässig mit seiner Wiedergeburt und Christenheit und Heiligung und alles miteinander. Seinen Heiligen Geist hat man ihm ausgeredet. Habe ich heute so einen Anruf bekommen. Ja, ich bin ganz verwirrt. Ich bin mit Leuten zusammengekommen, die haben gesagt, das, was ich hier gehört habe, Geistestau und so weiter, das wäre nicht richtig. Jetzt bin ich ganz durcheinander. Und solche gibt es genug, die durcheinander sind. Verwirrt sind, die überall hinlaufen und hören, was sagt der, was sagt der, was sagt der. Die Verführung ist groß. Und Jesus sagt sogar, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden in der Endzeit. So verwirrt und durcheinander und chaotisch wird die Zeit sein, dass selbst sogar die Auserwählten womöglich verführt werden können. Auserwählter. Einer, der ganz der Beruf war, der gesegnet war, der getauft war und so weiter. Was wird mit ihnen? Und Johannes sieht eine Schar, die niemand zählen kann. Und dann fragt er den Engel, sag mal, wo kommen denn die her? Und dann sagt der Engel, die kommen aus der großen Trübsal. Und sie haben ihre Kleider hell gemacht im Blute des Lammes. Aus der großen Trübsal. Und sie haben an das Wort geglaubt, sie haben das Wort angenommen, sie haben die Predigt gehört und sie haben gesagt, Jesus, wir gehen mit. Deshalb, du musst keine Angst haben um deine Lieben. Ja, was ist mit meinem Sohn? Was ist mit meiner Tochter? Was ist mit meinem Mann, mit meiner Frau? Was ist, wenn die nicht bereit sind? Sorg dich nicht darüber. Sorg dich lieber um dich selbst. Sorg dich um die. In meiner Bibel heißt es, glaube an den Herrn Jesus Christus. Du musst glauben. Du musst richtig stehen. Dein Leben muss in Ordnung sein. So wirst du und dein ganzes Haus gerettet werden. Das ist ganz einfach. Du musst richtig stehen. Du musst für deine Seligkeit sorgen. Und wenn du durchkommst, und dann kannst du sagen und heilen, da unten sind auch noch ein paar von meinen Blutsverwandten. Die gehören auch noch hierher. Und du wirst alles versammeln in deinem Hause. Das Evangelium ist einfacher. Es ist nicht so dogmatisch, so theologisch, so pharisäisch, so selbstgerecht. Nur wir kommen in den Himmel, die anderen nicht. Vergiss die anderen. Ich muss noch John Wesley nehmen. John Wesley, da gab es eine Diskussion, was ist mit Bruder Whitefield? Weißt du, der Bruder Whitefield, die haben zuerst haben sie zusammen missioniert und evangelisiert und gedient und so weiter, und dann haben sie sich irgendwo in die Haare gekriegt. Und John Wesley zu seinen Lebenstagen wollte mit Whitefield nichts zu tun haben. Und dann wurde mal gefragt, und Bruder Wesley, wo wird Whitefield sein? Wird er auch im Himmel sein? Ja, der wird im Himmel sein. Aber so weit drüben, dass ich ihn nicht sehe. Der Himmel ist so groß. Weißt du, du musst keine Angst haben. Du musst keine Angst haben. Weißt du, Gott wird schon dafür sorgen, wenn auch Spannungen gegeben hat. Du wirst den so weit drüben haben, dass du da, dass du keine Last bist. Denn du nimmst das alles, was hier auf dieser Erde war, nicht mit. Du nimmst das alles nicht mit. Du lässt das ganze Böse, die Gemeinheiten, den Streit, die Zwietracht, du lässt alles Negative hier. Und vielleicht sitzt du daneben und merkst gar nicht, dass er das ist. Unsere Toten leben wieder oder weiter. Die Gemeinde der Erstlinge, der Erstgeborenen, Hebräer Kapitel 12, Vers 23. Und zu der Gemeinde, ist halt gekommen, und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter aller, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Ihr seid gekommen zu der Gemeinde der Erstgeborenen. Bist du schon so weit durchgedrungen und dort angekommen? Und wir sind zu dem Richter gekommen. Und wir, auch die Gläubigen, auch die Erstgeborenen müssen vor dem Richter erscheinen. Glaub doch nicht, dass du nicht vor dem Richter erscheinen musst. Weißt du, wir machen da manchmal so gleich, dann werde ich nicht mehr gerichtet. Glaub an den Jesus Christus und du wirst nicht mehr gerichtet. Und dann denkst du, du musst nicht mehr vom himmlischen jüngsten Gericht. Wir müssen alle vor Gott erscheinen. Und ich möchte auch erscheinen. Und ich möchte nicht einfach nur mich in den Himmel reinschmuggeln und sagen, jetzt hier bin ich, lieber Gott. Nein, wir werden alle kommen. Wir werden unseren Lohn bekommen. Ich will wissen, was ich verdient habe. Mein Zahltag. Weißt du, und ihr Lohn folgt ihnen nach, ihre Werke. Weißt du, wir werden deshalb gerichtet, wir werden nicht bestraft, sondern wir werden belohnt. Deshalb, ich will das Gericht haben, um jeden Preis. Deshalb, ihr seid die Erstgeborenen, ihr seid zu dem lebendigen Gott gekommen, zu der Schar der Erstgeborenen und so weiter. Und zu dem Richter und zu der vollendeten Gerechten. Und der vollendete Gerechte ist Jesus Christus, dieser Schiedsmann. Ja, der kriegt das. Der kriegt das. Der gehört dazu. Der Tod kann die Erlösten nicht mehr halten, denn die Kraft Gottes ist viel stärker. Kommt her, ihr gesegnetes Herrn. Kommt her. Und der, der in uns ist und der um uns jetzt uns begleitet, der ist der Stärkere. Und wie viele ihn aufnehmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu sein. Und wir sind es. Und wir Kinder Gottes haben eine ganz andere Zukunft. Eine ganz andere Perspektive. Jesus hat die Schlüssel des Todes und der Unterwelt in seinen Händen. Macht liegt in Jesu Händen. Macht liegt in Jesu Händen. Er hat die Schlüssel und so weiter. Und uns kann niemand mehr von der Liebe Gottes trennen. Und ich komme zum Gott, zum Gott Vater oder zu diesem Gericht und ich bekomme meinen Lohn. Die Ungerechten, die kriegen ihre Strafe, die sie verdient haben. Vor Gott gibt es kein Entrinnen, kein Davonlaufen. Alle Toten kommen zu Gott. In Frankfurt-Oder haben wir mal auf der Straße missioniert und Zettel verteilt. Dann fragt irgendjemand, unser Mitarbeiter, komm zu Jesus. Und die Frau kam zu mir, war auch frisch bekehrt, er selbst frisch bekehrt, und sagt, was habe ich falsch gesagt? Ja, ich habe nur gesagt, komm zu Jesus. Dann schrie diese Frau auf der Straße, ich will noch nicht sterben! Weißt du, viele denken, wenn du zu Jesus kommst, musst du sterben. Es stimmt auf der einen Seite. Aber da beginnt das wahre Leben, Leute. Und deshalb, wir laden die Leute ja zum Leben ein und nicht zum Sterben. Sterben wird hier das Natürliche, das Sichtbare, das Materielle, das, was du drüben gar nicht mehr brauchst, was alles nur so Plunder ist, das wirst du hier lassen. Ich will noch nicht sterben. Ja, keiner will sterben. Frag jemand, geh mal auf die Straße, mach ein Interview. Na, niemand will sterben. Weißt du, aber wir müssen alle sterben. Aber dann, der zweite Tod hat keine Macht mehr über uns, weil wir zu der Erstlingsschar gekommen sind. Wir sind getauft in den Tod Jesu Christi. Ich bin schon gestorben. Eigentlich nach deiner Taufe, dich gibt's nicht mehr. Hart, was ich sage, aber es ist so. Du hast keine Rechte mehr. Es sei denn, Gott gibt dir wieder Recht. Da musst du sagen, Vater, du musst für alles jetzt, wenn du jetzt nach der Taufe Gott nachfolgst, nach der Taufe musst du immer Gott fragen, darf ich ins Kino gehen? Darf ich das essen? Darf ich das machen? Da musst du, und Gott wird nie sagen, darf's nicht, aber er will dann einfach gefragt werden. Das ist etwas Geheimnisvolles, so simpel und so einfach. Er will gefragt werden. Er wird seinen Kindern nie verbieten. Was mein ist, das ist auch dein. Gott hat die ganze Schönheit dieser Welt dir gegeben oder uns zur Verfügung gestellt. Er will nur, dass wir ihn bitten. Gott will nur gebeten werden. Aber manche haben so falsche Vorstellungen von dem lieben Gott. Ja, wenn ich Christ wäre, darf ich nichts mehr. Zu dem amerikanischen Evangelisten Moody kam eine Frau in der Zeit, also der Erweckungszeit, das war natürlich sehr viel Buße und Bekehrung und Tränen und so weiter. Und manche Leute waren auch sehr gesetzlich. Das darfst du nicht und. Dann kommt diese Dame, liebe Dame, und sagt, also ihr Christen seid arme Töpfe. Also ihr seid arm und elend. Ihr dürft das nicht, ihr dürft das nicht, ihr dürft das nicht. Dann sagt Moody, und? Wer sagt dir das, dass ich nicht darf? Ich darf alles. Ich darf alles. Aber ich mache nicht alles. Ich muss nicht alles, was mir nicht hilft, nicht aufbaut. So, aber ich kann mir alles leisten. Und Moody geht später, will den Spurgeon, den großen Prediger Spurgeon besuchen. Und wir sehen diesen kraftvollen Prediger in London und besucht ihn. Und als er fertig ist nach der Predigt, und dann kommt Spurgeon runter und zündet seine Zigarre an und raucht seine Zigarre. Dann sagt er, Bruder, Christen rauchen doch nicht, sagt er, und zu Mode sagt er, und Christen fressen auch nicht, weil er sehr dick war. Christen fressen nicht. Weißt du, worauf kommt das an? Verstehst du, was sind Prioritäten? Und er hat seine Zigarre fertig geraucht und Mode hat die Sprache verschlagen. Weißt du, was es geht? Es geht, dass deine Seele bei Gott ist. Und nicht, ob du rauchst und trinkst und dick und dünn bist oder was weiß ich wie und so weiter, wie du dich kleidest oder wie du rumläufst oder wie du aussiehst. Um das geht es gar nicht. Wie ist die Verfassung deiner Seele? Dir soll so gehen, wie es deiner Seele geht. Vom Tod heißt es, er ist weggetan, den gibt es nicht mehr, in der Ewigkeit wird es nicht mehr geben. Wenn die Vollendung kommt, brauche Gott den Tod nicht mehr. Tod, wo du bist entlassen. Und der letzte Feind, der überwunden wird, ist der Tod. Das ist der letzte Feind. Und abgetan wird, der Tod hat seinen Zweck erfüllt. Das Weizenkorn ist aufgegangen. Den Tod braucht man nicht mehr. Leben lässt sich nur rückwärts verstehen nachher. Gelebt muss aber vorwärts werden. Deshalb, du kannst dich nicht aufhalten mit dem und jenem und. Du musst nach vorne schauen. Wir Menschen sind wie Würmer, dazu geboren und so weiter, um eines Tages wie Schmetterlinge in der himmlischen Welt aufzugehen. So wie eine Raupe verpuppt und es wird ein Schmetterling. Erzähl jetzt mal einer Raupe und sag mal, hör mal, du wirst eines Tages ein Schmetterling sein. Sagst du, das glaubst du. Ich fress lieber meinen Kohl. Das glaubst nur du. Weißt du, erzähl jetzt, und das, was ich hier jetzt erzählt habe, da mag vielleicht auch der eine und sagen, erzähl, was du willst. Aber dann plötzlich entpuppt sich dieser Kokon. Und plötzlich ist es ein Schmetterling. Und plötzlich fliegt es. Und nein, früher, wenn ich noch früher gedacht habe, wie ich da als Raupe gekrochen bin, muss es vorstellen, früher. Und wir werden auch eines Tages an das denken, was wir vielleicht früher mal waren. Wahrscheinlich auch nicht, weil wir so viele negative Erfahrungen gemacht haben. Also ich möchte nicht an meine Vergangenheit denken, die ist schon begraben und ich möchte nur eine gute Erinnerung behalten und das Gute mitnehmen und das andere lasse ich da. Am Gräbern, wenn ich so manchmal predige oder Grabrede halte und so weiter. Mich hat sehr stark fasziniert, was ich einmal an einem Grab in Bayern gesehen habe. Die Bayern schreiben noch Sprüche manchmal so noch an die Grabsteine. Und da habe ich an einem Grabstein, ich beerdige, und das steht auf dem Grabstein, das ist gleich als meine Botschaft genommen von jenem Grabstein. Dann heißt es, wenn du einmal da bist, wo ich bin, wirst du dich fragen, warum du geweint hast. Wenn du einmal da bist, wo ich bin, wirst du dich fragen, warum du geweint hast. Und ich denke, das ist eine Botschaft. Du wirst dich fragen, warum du geweint hast. Jakob, warum hast du so geplärrt um mich? Als Jakob hörte, Josef lebt, hat er gleich gesagt, da kam ein neuer Geist auf ihn. Oder der Geist kam in ihn. Und schnell spannt die Rösse, wir gehen. Josef lebt. Niemand konnte ihn mehr halten. Der Teufel hat dich angelogen. Deine Toten, die sind fort. Mit dem Tod ist alles zu Ende, ist aus und vorbei. Kann das Gras von unten wachsen, angucken. Es ist nicht vorbei. Es geht es richtig weiter. Wenn du einmal dort bist, wo ich bin, wirst du dich fragen, warum du geweint hast. Ist toll. Gott möge uns segnen. Möge uns diese lebendige Hoffnung in uns geben. Und wenn es keine Auferstehung gäbe, sagt Paulus in 1. Korinther 15, wir wären die schlechtesten und die schlimmsten und die ärmsten Menschen. Aber wir haben die Hoffnung der Auferstehung. Die ganze Natur, die ganze Schöpfung lehrt uns. Jeder Frühling zeigt uns und das Gras kommt wieder hoch. Und das Leben ist da. Nichts kann zu nichts zerfallen. Und unser Leben ist wie ein Wassertropfen, der vom Himmel fällt und wieder zum Himmel aufsteigt. Und was ist mit so einem Wassertropfen? Wassertropfen kann einmal als Eis erscheinen, als Schnee erscheinen, als H2O. Aber es bleibt immer in der Zusammensetzung das, was es war. Und so bist du, so bin ich. Wir bleiben in unserer Zusammensetzung immer das, was wir schon immer waren. Auch wenn wir in diesem Ozean des Lebens aufgehen. Wir bleiben immer das, was wir immer waren. H2O. Seele, Geist und Leib. Ja, das ist ein Geheimnis. Ein Wassertropfen. Und wie ein Wassertropfen vom Himmel fällt und wieder zum Himmel aufsteigt, so beschreibt Gott einmal sein Wort. Es kommt nicht leer zurück. Die Verheißungen kommen nicht leer zurück, die Gott uns gegeben hat. Lass uns aufstehen und lass uns Gott danken für diese lebendige Hoffnung. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Das steht hier am Deutschen Dom. Als die Kommunisten dort ihre Paraden aufmarschieren ließen, die mussten immer lesen, unser Glaube ist der Sieg, dass die Welt überwunden hat. Und das haben sie die DDR 40 Jahre lang lesen müssen in Goldschrift. Unser Glaube ist der Sieg, dass die Welt überwunden hat. Die konnten reden, was sie wollten. Und was ist heute aus der DDR? Was ist heute aus Kommunismus? Und was wird aus dem Kapitalismus mal sein? Weißt du, alles ist vergangen. Aber Jesus lebt. Jesus bleibt in Ewigkeit. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du uns so eine lebendige Hoffnung gegeben hast und dass unser Leben weiterleben und dass der Tod nicht das Letzte, sondern nur das Vorletzte ist und dass wir so eine Hoffnung haben, dass du alles unter Kontrolle hast und dass wir wissen das und wir sind in deine Hände und niemand, Herr, kann uns aus deiner Hand reißen. Du bist hier, Herr Jesus, dass du uns festhältst, du trägst uns, du bist der Anfänger und du bist der Vollender des Glaubens, du gibst das Wollen und du gibst das Vollbringen. Herr, du bist es, der das alles in uns wirkt und du bringst uns ans Ziel, Herr Jesus, und ich danke dir. Lass uns, Herr Jesus, einfach, lass uns als Gemeinde, lass mich als dein Kind, als dein Diener zu der Erstlingsschar gehören. Wir möchten zu den Erstlingen Jesu Christi gehören. Bei der Erstauferstehung möchten wir dabei sein. Herr, wir sind getauft, wir haben unser Leben dir hingegeben und wir versuchen, recht und schlecht dir zu dienen. Und wir wissen, wir sind eines Tages durch diesen Tunnel. Und wir werden die andere Seite erreichen. Und wir werden bei Jesus sein, alle Zeit und ewiglich. Vater, ich segne all die, die dein Wort hören und gehört haben, die erquickt worden sind, die Hoffnung gefangen haben und die sagen, ich glaube an die Erlösung meines Hauses, meiner Familie, meiner Brüder, meiner Schwestern. Und ich lasse mich nicht belügen, so wie die Brüder den Jakob, den armen Jakob belogen haben, unser Josef ist tot. Nein, wir leben und wir werden leben. Weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Halleluja. Da werde ich auch ewig leben. Ich preise Gott dafür, dass wir diese lebendige Hoffnung haben. Amen.